Kultur denken, der Podcast des IFK Wien. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Kultur denken, dem Podcast des IFK Wien. Mein Name ist Martin Gasteiner. Am 14. August 2024 jährte sich Elias Canettis Todestag zum 30. Mal. Ein Datum mit Folgen. Sein bislang gesperrter Nachlass in der Zentralbibliothek Zürich wurde freigegeben. Tagebücher, Briefe, Notizen, ein riesiges Konvolut, das neue Blicke auf das Werk und Denken Canettis erlaubt. In dieser Folge spreche ich mit dem Kulturphilosophen Thomas Macho über diese Öffnung und darüber, wie wir Canetti heute lesen können. Als Massenanalytiker, als ethnologischen Denker, als literarischen Grenzgänger. Macho betont die Aktualität von Masse und Macht, nicht als geschlossene Theorie, sondern als Denkarchiv, fragmentarisch, widersprüchlich, hellwach. Canetti schreibt nicht im Modus der Therapie, sondern der Aufmerksamkeit. Zuhören, beobachten, verwandeln. Seine Texte kreisen um Massensymbole, Doppelmassen, Tiermetaphorik und Friedhöfe. Und auch einer Ethik des Überlebens. Auch sein Verhältnis zur Psychoanalyse, besonders zu Freud, bleibt distanziert und eigenwillig. Thomas Macho, promoviert in Wien, habilitiert mit einer Schrift über Todesmetaphern, lehrt von 1993 bis 2016 als Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bis 2023 lehrte er das IFK. In dieser Folge erkunden wir gemeinsam die Spur eines Canetti, der nicht bloß kanonisiert werden will, sondern neu zu lesen ist. Fragmentarisch, widerständig, gegenwärtig. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Der 14. August 1994 ist Canettis Todesdatum. Der hat allerdings tatsächlich auch für die Rezeptionsgeschichte große Bedeutung, weil ein Teil des Nachlasses, der sehr, sehr umfangreich ist, gesperrt war und 30 Jahre nach dem Tod freigegeben war. Das heißt, ab dem 14. August 2024 können Forscherinnen und Forscher in der Zentralbibliothek in Zürich, wo der Nachlass lagert, praktisch Einblick in alles nehmen, auch in Briefe teilweise, in Tagebücher, in Aufzeichnungen. Es ist ein unglaubliches Konvolut von vielen tausend Seiten, das noch nicht publiziert und erschlossen ist.
Aber du durftest das schon einsehen, klingt so.
Es ist so, dass die vor einigen Jahren, muss man nachrechnen, glaube 2017 gegründete Canetti-Stiftung in Zürich mit drei Stiftungsräten, einer Rechtsanwältin, dem Christian Wachinger als dem eigentlichen Herausgeber und Betreuer von Canettis Werk, viele Jahre lang im Hansa Verlag und jetzt eben auch als Stiftungsrat der Canetti-Stiftung und Johanna Canetti. Diesen Nachlass gibt der ist von ihr ein großes Stück weit erschlossen, was eine wahnsinnige Arbeit war. Die Canettis Handschrift ist nicht leicht lesbar und manche Sachen sind auch in Kurzschrift verfasst. Und sie hat das aber alles bewältigt und erschlossen. Und es ist auf Nachfrage bei der Stiftung, kann man einen Zugang dazu erhalten und sich das ansehen. Man kann es nicht ohne weiteres publizieren. Man kann aber natürlich dann, wenn man wichtige Materialien entdeckt hat, bei der Stiftung nochmal nachfragen, ob man die Genehmigung erhält, das vorab schon als unveröffentlichtes Textstück zu publizieren. Ab dem 14. August ist das dann sozusagen noch ein Stück leichter möglich, weil dann die Freigaben sowieso erteilt sind.
Und in deinem Spektrum, wie schätzt du das ein? Das Interesse an Canetti ist weiterhin da, aber kommt jetzt wieder ein Stück weit zurück?
Das war nie völlig verschwunden. Das war immer auch da und zwar von ganz unterschiedlichen Seiten aus. Canetti war nicht nur wegen seines Romans und wegen seiner Dramen immer auch ein Stück weit präsent, deren Faszinationskraft auch nicht wirklich verschwunden ist, sondern auch und vor allem wegen seiner Aufzeichnungen, die ja in zahlreichen Bänden erschienen sind. Und oft sehr bemerkenswerte, von der Provinz des Menschen bis zum Geheimherz der Uhr und zur Fliegenpein und so weiter, auch sehr bemerkenswerte Reflexionen enthalten. Das war eigentlich, könnte man sagen, das Hauptwerk Canettis, von dem es also tausende Seiten gibt. Aus den Aufzeichnungen ist auch das Buch Gegen den Tod dann entstanden, das Canetti eben während seines ganzen Lebens eigentlich schreiben wollte, aber nie fertiggestellt hat. Und das war so die große Opposition gegen das Schicksal der Sterblichkeit und der Endlichkeit der Menschen. Und diese Verweigerung jedes Einverstandenseins mit dem Tod, das in diesem Buch auch nochmal dann ein Stück weit sichtbar gemacht.
Aber deine Rezeption von Canetti beginnt dann sehr früh und ist sehr intensiv und bricht eigentlich auch nie ab.
Ja.
Der Verweis auf ihn ist immer da.
Der Verweis auf ihn war immer da und es gibt ganz viele Gesichtspunkte, unter denen das für mich immer wichtig war. Natürlich einmal mit dem Bezug, diesem bei ihm immer erhaltenen Bezug auf das Todesthema, mit dem ich mich selber viel auseinandergesetzt habe. Aber beispielsweise auch in der Auseinandersetzung mit kulturgeschichtlichen Themen wie dem Essen oder der Verwandlung oder den Tieren. Es ist bemerkenswert, dass Canetti eigentlich sehr früh begonnen hat, über Tiere zu schreiben, nachzudenken. Und es gibt eine Vielzahl von Aufzeichnungen, die darauf Bezug nehmen. Und es gibt natürlich auch in Masse und Macht einige Kapitel, etwa zur Psychologie des Essens oder zur Verwandlung, in denen Canetti dann sehr weit vorausgreifende Überlegungen angestellt hat. Canetti war seiner Zeit wirklich auch ein Stück weit voraus. Das ist etwas, was ich immer bemerkenswert fand. Das betraf dann nicht nur die Tiere, sondern eben zum Beispiel auch dieses Thema der Verwandlung und der Metamorphosen, das jetzt im Moment gerade wieder verstärkt wahrgenommen wird. Nicht zuletzt hat er auch über Themen, auf die man dann immer wieder zurückkommt, gearbeitet. Also ich kann nach wie vor das Kapitel über das Friedhofsgefühl, über zum Überleben, eine Masse und Macht, immer wieder zitieren, weil ich das eben sehr weit vorausgreifend empfunden habe und vor kurzem erst in der Berliner Stadtmission an einer Tagung über neue Friedhöfe teilgenommen habe, wo man auch sofort wieder sich an Canettis Reflexionen dazu erinnert.
Wie hast du begonnen? Also was war der Beginn der Lektüre und wie hast du den für dich erschlossen? Kanntest du ihn auch persönlich? Das wäre für mich trotzdem die Frage, die sich anschließt.
Leider nein. Ja. Leider nein. Das war doch ein bisschen zu früh und dann auch schwierig. Er war nicht ganz einfach, was persönliche Kontakte betrifft. Ich habe ihn selbst dann nie persönlich kennengelernt.
Aber lass uns kurz auf die Lektüre zurückkommen. Masse und Macht braucht eine ganz eigene Aufmerksamkeit, um dieses Buch zu lesen. Wie war deine Leseerfahrung mit Masse und Macht und wie hat sich das auf dein Schreiben ausgewirkt?
Ob es sich auf mein Schreiben ausgewirkt hat, das kann ich nicht sagen. Das Schreiben und Lesen in Bezug auf Masse und Macht ist tatsächlich etwas, was mich viele Jahre immer wieder begleitet hat, aber selten so, dass ich auf der ersten Seite angefangen und auf der letzten Seite angehört hätte. Sondern es sind dann immer bestimmte Kapitel, die man nochmal liest und die einem wichtig werden. Jetzt, als ich das kleine Büchlein »Warum wir Tiere essen« geschrieben habe, da bin ich wieder auf Canetti gekommen, auf die Psychologie des Essens in Masse und Macht. Auch das ein Thema, das so, glaube ich, in dieser Form noch selten behandelt worden ist. Vielleicht kann man zu Ehren dieses Buches auch noch erwähnen, dass Canetti eben als einer der ersten wirklich auch die damals zugängliche Fachliteratur der Ethnologie aufgenommen und wahrgenommen hat, was ja auch den Hintergrund unserer jetzigen Canetti-Tagung findet. Elias Canetti Egalitär ist ein Versuch, eben auch diese Auseinandersetzung, die eher in noch modernere Richtungen hinein verweist, einerseits in Richtung der Postcolonial Studies und andererseits in Richtung der Globalgeschichte, wo der Fokus, der sonst immer auf die europäische Kulturgeschichte gerichtet wird, eben auch schon erweitert wurde. Und Masse und Macht hat auch eine in der Hinsicht bemerkenswerte und wichtige Rezeptionsgeschichte gehabt, nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern auch in Italien. Es war der leider sehr jung verstorbene Furio Jesi, der die erste Übersetzung von Masse und Macht angefertigt hat, die zunächst bei Rizzoli erschienen ist und dann aber wie das gesamte Canettis im Verlag von Roberto Colasso, das war der Verlag Adelphi, erschienen ist.
Darf ich auf den Begriff der Masse kommen, der ja gerade in Wien einer ist, der nicht, wo wir auch einen negativen Begriff von Masse haben, wie er bei Freud auftaucht in der Rezeption von Le Bon, also in Massentheorie und Ich-Analyse. Da habe ich mich immer gefragt, wie viel rezipiert der Canetti? Versucht er da einen Gegenpol zu finden? Versucht er da auch eine positive Wendung in der Masse zu finden? Und wie viel ist da der unzitierte Freud da sozusagen Gesprächspartner für ihn? Wie schätzt du das ein?
Also Freud hat er schon gelesen und irgendwie auch respektiert, das kann man auch verschiedenen Aufzeichnungen entnehmen. Mit der Psychoanalyse selber war er nicht ganz so glücklich. Da gibt es durchaus kritische Anmerkungen, auch ganz schöne. Also ich erinnere eine Aufzeichnung, die in der Provinz des Menschen erschienen ist, wo er darüber schreibt, dass das Geheimnis der Psychoanalyse eigentlich darin bestehen müsste, den Menschen, mit denen man als Klientinnen und Klienten in der Analyse zu tun bekommt, aufmerksam zuzuhören. Denn, und dann kommt ein schöner Satz, ein einziger Mensch, dem man wirklich zuhört, bringt einem vollkommen neue Gedanken. Und dann kommt so ein kleines Lob für Freud, weil er sagt, Freud muss noch viel hingehört haben, sonst hätte er seine Theorien nicht so oft geändert. Und das geht sich da bisher hin, auch für Canetti selber, der ja auch da durchaus in der Lage war, dann theoretische Ansätze, die er verfolgt hatte, auch wieder umzukehren, neu aufzunehmen, neue Ideen dazu zu entwickeln. Das ist bei Masse und Macht, deshalb fällt es auch oft schwer, es von Seite 1 bis zur letzten Seite in einem Zug durchzulesen, weil so viele Aspekte aufleuchten, die man in ganz verschiedene Richtungen dann weiterverfolgen kann. Und das macht Canetti auf eine bestimmte Weise zu einem Autor, der immer wieder wie ein zeitgenössischer Autor gelesen wird.
Fackel im Ohr hat er ja auch, also sozusagen das Hören, die Stimme spielt eigentlich eine große Rolle. Noch einmal auf Freud verweisend, das Judentum und das Gemeinsame, spielt das da eine Rolle? Also er rezipiert ihn, er zitiert ihn kaum, er respektiert ihn, haben wir jetzt gehört, aber kommt dann noch ein zusätzliches Element, wo er ihn eher sozusagen ablehnt und sagt, naja, da habe ich eher eine Form von Anarchismus im Kopf und im Ohr und nicht diese Form von Psychoanalyse, die er versucht, liebesfähig und arbeitsfähig zu machen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Könnte man das so lesen?
Man kann das so lesen und man kann das so wahrnehmen. Das ist, da würde ich dir schon recht geben. Ich habe das Gefühl, dass es ohnehin kaum Autoren gibt, die Canetti in dem Sinn jetzt wirklich so zitiert, dass man das Gefühl hat, da gibt es eine intime, enge Beziehung auch der Nachfolge. Und das ist, gilt für Freud, das gilt aber für viele andere auch. Und deshalb ist Masse und Macht eben einerseits eine faszinierende Analyse, in der eben der Massebegriff eine Rolle spielt in den ganzen Schattierungen, die er eben annimmt. Insbesondere natürlich aufgrund der Erfahrungen, die Canetti in Wien machen musste und die ganzen Massenerfahrungen des Faschismus und des Nationalsozialismus waren für ihn natürlich auch Gründe, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und den Massenbegriff auch natürlich mit großer Zurückhaltung und Distanz zu begegnen. Also so richtig die Begeisterung für die Massen wird man bei ihm vergeblich suchen. Er hat allerdings versucht, diesen Begriff natürlich zu differenzieren. Es gibt ganz schöne Auseinandersetzungen in Masse und Macht, nochmal Bezug nehmend auf den Massebegriff, den die Geschichte der Nationen aufrollt und fragt, was sind Nationen eigentlich und wieso brauchen Nationen so etwas wie Massensymbole, so nennt er das. Kommt dann auf ganz lustige Geschichten, weil er dann eben etwa versucht zu sehen, was für eine Bedeutung hat der Wald für die Deutschen und was für eine Bedeutung haben im Fall der Franzosen eben dann bestimmte Daten. Da kommt er eben drauf, dass das Datum der Stürmung der Bastille eben für die französische Nation so etwas wie ein Massensymbol geworden ist. Da hat er ganz früh über so Themen wie die Fixierung von Daten, die Entstehung von Nationalfeiertagen, solche Aspekte berührt.
Also die dann nachher bei Piano Raso auftauchen, Lied de Mémoire zum Beispiel, oder bei Roland Barthes wieder die Tour de France.
Genau.
Solche, das kommt bei ihm so früh vor, dass er das bemerkt.
Das kommt bei ihm so früh vor. Das Thema, das Kapitel der Massensymbole ist eins der interessantesten in dem Kapitel, aber auch gibt auch ganz andere Motive, die er dann auch aufgreift und verfolgt. Etwa die Idee der Doppelmassen, das heißt, dass Massen sich formen und entstehen, wenn sie sozusagen eine Gegenmasse und sei es auch nur imaginieren können. Und von daher ist die Masse immer auf eine andere Masse bezogen. Das hat ihn sicher auch intensiv beschäftigt. Nur ist natürlich auch ein Stück Reflex der Erfahrung des Kalten Kriegs, wo sozusagen die Doppelmasse aus den USA und der Sowjetunion gebildet wurde. Und es ist auch zur Psychologie der Verfeindung und einer Form der Selbstdefinition durch Abgrenzung von anderen hier schon viel die Rede. Auch Themen, die wieder hochaktuell geworden sind. Also das Faszinierende bei der Lektüre Canettis und in der Auseinandersetzung mit ihm besteht darin, dass man immer wieder Motive und Themenstellungen wiederfindet, die uns gegenwärtig gerade sehr beschäftigen.
Darf ich nochmal auf das zurückkommen, dass du die Folie jetzt erst der Ethnologie auch stark verwendet hast? Man sieht ja bei ihm methodisch immer ganz stark, dass er aber die eigene Erfahrung so ein Stück Kern ausmacht, wo er besondere Reflexion daraus bezieht.
Ja, er war selber Immigrant, er hat in London dann gelebt, war dann in der Schweiz, also war nicht wirklich verwiesen auf eine im engeren Sinn als zu Hause identifizierbare Zugehörigkeit. Und von daher gesehen natürlich auch Polyglott, das heißt jemand, der noch mit dem Ladinischen aufgewachsen ist und das gelernt hat, dann auf Deutsch geschrieben hat, dann aber in den anderen Welten, sei es England, Frankreich, Schweiz und so weiter, zu Hause war. Das hat ihn sicher alles geprägt und sein Schreiben ein Stück weit mit vor mir.
Einen Satz habe ich jetzt vor kurzem gehört, und zwar, dass für Freud das der Vater gewesen wäre, was für Canetti irgendwie die Mutter ist. Hat das was für sich? Ist das ein Anfang und Ansatzpunkt, den man für Canetti verwenden kann, sozusagen das Weibliche in einer anderen Form lesen zu können oder diesen unerschlossenen Planeten, den der Freud ja vermutet hat, da bei Canetti zu finden?
Ja, also das ist ganz sicher ein Motiv, das bei ihm ganz ausgeprägt und stark ist. Die Konzentration auf das Thema der Mutter und des Weiblichen wird man an vielen Stellen sowohl von Masse und Macht als auch in den Aufzeichnungen wieder entdecken können. Und dieses Motiv ist also ganz sicher auch ein wesentliches und immer wieder auftauchendes Motiv in seinen Arbeiten. Gleichzeitig war er ein homme de femme, ein der viele Beziehungen zu Frauen unterhalten hat und auch dazu kann man eine Menge lernen. Im Übrigen auch bei der Lektüre von Ernst Strohals großartigem Buch über die vier Schwestern, die sich auf seine Mutter und drei Tanten bezieht, die vier Töchter von Ernst Benedikt, dem ehemaligen Herausgeber der Neuen Freien Presse in Wien. Denn tatsächlich hat eine dieser Tanten, eine dieser vier Schwestern, die Friedel Benedikt, eben Canetti in London nicht nur sehr gut gekannt, als eine Art von Mentor für ihr eigenes Schreiben erlebt und erfahren, sondern war auch die geliebte Canettis. Und die Briefwechsel, die man irgendwie kennt, Friedel Benedikt ist dann leider sehr unglücklich an einem Hirntumor in Paris in jungen Jahren dann verstorben, aber es gibt Briefwechsel, die natürlich auch heute zu lesen oder auch wieder zu entdecken in Ernst Strohals Roman sehr spannend ist. Zu den Geschichten mit Frauen und mit dem Thema des Weiblichen und des Mütterlichen gehört natürlich auch diese jahrelange Ehe und Beziehung mit Lisa, die selber eben auch viel geschrieben hat, allerdings immer auch ein bisschen im Schatten ihres Mannes stand und eigentlich erst nach beider Tod dann wieder entdeckt und wieder gelesen und wieder aufgelegt wurde. Lisa ist ja schon im Mai, genauer gesagt am 1. Mai Anfang der 60er gerade, ich glaube, das war 1961, gestorben. Und Kennedy selbst war, wie man den teilweise auch unveröffentlichten Aufzeichnungen entnehmen kann, bis zum Ende seines eigenen Lebens davon überzeugt, dass Weser Suizid begangen hatte, was die Ärzte immer bestritten haben, was aber sich nicht so ganz genau identifizieren und festhalten lässt, denn das war auch noch die Zeit, in der dieses Thema ein Stück tabuisiert war, noch stärker, als es gegenwärtig tabuisiert wird. Und aber was dafür sprach, war unter anderem natürlich, dass der 1. Mai war, was der ehemaligen Redakteurin der Arbeiterzeitung durchaus ein symbolisches Datum gewesen sein mag. Und dass Kennedy ausgerechnet an diesem 1. Mai zum ersten Mal gegen alle Verabredungen mit Weser, nie wieder nach Wien zu kommen, nach Wien gereist war.
Jetzt nochmal auf die Aktualität zurückkommen. Wo könnte der Kennedy sozusagen neue Impulse setzen? Wo gibt's da die großen Differenzen? Weil wenn ich die Folien merke, Ethnologie, Masse oder auch Vorformen von Diskursanalyse, die ja bei Kennedy drinnen stecken, dann muss man ja sagen, okay, der weist ja eigentlich weiter zurück und schon weiter davor auf das, was im Strukturalismus sich da abbilden wird.
Ja, diese Zusammenhänge herzustellen, wäre auch sicher mal sehr sinnvoll und notwendig. Es ist immer wieder auch ein bisschen verblüffend, dass trotz Nobelpreis und der großen Anerkennung auch für seine damalige Autobiografie, den Aspekt der Sinne so in den Vordergrund stellt, ja. Von der Zunge bis zu den Augen im Augenspiel oder zum Hören und noch bis zur Fackel, die im Ohr eben klingen muss und der Sound präsent ist. Und also die Auseinandersetzung mit Gadl Graus, auch so eine Figur, mit der Kennedy sich intensiv, aber auch kritisch und distanzierend auseinandergesetzt hat, vielleicht ähnlich wie in gewisser Hinsicht auch mit Freud. All das sind eben Aspekte und Figurationen, die einen immer wieder dazu anregen, Brücken zu schlagen, die Kennedy selbst gar nicht schlagen konnte, weil er da viel zu früh dran war. Also Masse und Macht steht einfach, bevor Foucault ein großer Name geworden ist, in nicht nur in Frankreich, sondern dann eben auch in der deutschen und internationalen Rezeption.
Ja, und niemand verweist auf ihn, weil sie sozusagen nicht in Kenntnis stehen davon.
Und gleichzeitig gab es aber in Wien etwa, auch das ist noch ein Grund, auf den, wenn man so will, ethnologischen oder den andersweltlichen Zugang zu Kennedy zu beweisen. In Wien gab es lange eine Gesellschaft, eine Kennedy-Gesellschaft, die jährliche Kolloquien zur Masse und Macht veranstaltet hat. Und das war eine Exil-Chilenin, nämlich Giampatilo Hess, inzwischen auch verstorben, der eben diese als eine treibende Kraft hinter diesen Kolloquien an dieser Gesellschaft tätig war. Und sie sehen, er kannte Kennedy auch persönlich sehr gut und sich sehr intensiv mit dem Werk und den Implikationen dieses Werks auseinandergesetzt hat. Es sind auch eine Vielzahl von Bänden dieser Kolloquien erschienen. Von daher gesehen merkt man auch an dieser Stelle wieder, dass es diese Aktualität gibt. Und heute ist es ja so, dass wenn man über Tiere schreibt, ist man sofort auf den Kosmos der Animal Studies verwiesen. Und wenn man über andere Kulturen schreibt, auf den Kosmos auch der Postcolonial Studies und so. Und all diese Motive und Themenstellungen gibt es in seinem Werk schon, ohne dass sie natürlich mit solchen Titeln bezeichnet werden könnten. Und man würde sich wünschen, dass es jetzt mehr Kennedy-Studies gibt.
Das heißt, mit Kennedy lässt sich sozusagen freier denken, weil noch nicht so ein Kanon aufgebaut ist davon.
Genau.
Und jetzt letzter Punkt, aufs Archiv zurückzukommen. Das heißt aber, durch seine Briefe, seine Aufzeichnungen, die man dann in Zürich ab dem August zugänglich haben wird es eine andere Form von Kennedy-Rezeption geben, die genau das aufdeckt?
Das kann passieren. Und das wäre auch wunderbar, wenn das passiert, denn es gibt da noch viel zu entdecken.
Schön, freuen wir uns drauf. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir, lieber Martin.
Die Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klingowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Hügler, Daniela Losinitzky und Andreas Katan. Die Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martosch und mir, Martin Gastaner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Folge von Kulturdenken.